wirklich mal komplett anders zu denken und darauf dann wieder aufzubauen und offen sein. Also Offenheit ist, glaube ich, unabhängig von Alter. Es gibt 18-Jährige, die sind so offen wie 60-Jährige und umgekehrt. Ne?
Ja, herzlich willkommen zur verflixten 7. Folge vom Niederrhein-Podcast. Ich glaube nicht, dass sie verflixt wird. Ich glaube, sie wird ganz großartig, denn ich bin heute in Strahlen in einem sehr, sehr bunten Büro und mir gegenüber sitzt Nikolai Müller. Guten Abend, Nikolai.
Grüß dich, hallo.
Vorab mal ein paar Fragen, um dich kennenzulernen. Ich werde dir jetzt mal ein paar Fragen stellen, damit die Hörer auch erstmal einordnen können, wie viel Niederrhein so in dir steckt.
Gerne.
Okay, also du kriegst jetzt ein paar Sätze von mir, die musst du dann vervollständigen. Hallo, mein Name ist?
Nikolai Müller.
Geboren bin ich in?
Krefeld.
Ich arbeite als?
Steuerberater, Mediator und so einiges.
Und so einiges. Darüber erfahren wir gleich noch eine ganze Menge mehr. Drei Eigenschaften, die dich beschreiben.
Hart, aber herzlich und loyal.
Hart, herzlich, loyal. Welche Musik hast du immer dabei?
Na, meistens irgendwas auf meinem iPhone, was ich aber immer hören kann, ist Rage Against the Machine.
Oh, hervorragend. Da liegen wir auf einer
Wellenlänge. Nah beieinander.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay, du hast gerade gesagt iPhone. Nächste Frage wäre Vinyl, CD, MP3 oder Streaming?
Naja, das kommt halt ganz drauf an. Ich habe wenige Vinylplatten und der Einfachheit halber MP3 tatsächlich. Ja, oder Streaming, je nachdem. Aber im Herzen, da ich Musiker bin, ist die Schallplatte auch toll.
Super. Das aktuellste Bild auf meinem Telefon ist?
Tatsächlich ein wunderbares Selfie von uns beiden.
Okay, dann nehmen wir das davor.
Davor. Wahrscheinlich ein Bild von einer Koralle aus dem Aquarium.
Aus dem Aquarium. Ich weiß gar nicht, ob man das hinter uns hört. Hier ist ein Riesen-Aquarium. Das Bild, das werden wir nachher auch noch teilen. Genau, die meisten Bilder mache ich von?
Ganz unterschiedlich tatsächlich. Wo ich auf Veranstaltungen bin, von irgendwelchen Folien, tatsächlich auch von Fischen, Aquarien und manchmal auch Personen.
Manchmal auch Personen. Gut, kommen wir mal zum Thema Niederrhein.
Und Wolken habe ich vergessen.
Wolken,
natürlich.
Stimmt.
Ich bin ja glücklicher Gründer einer Wolkengruppe auf Facebook und Wolken dürfen natürlich nicht fehlen.
Okay. Der Niederrheiner an sich
ist speziell, aber ein sehr angenehmer Zeitgenosse.
Ich bin typisch Niederrhein, weil
ich mir zunehmend angewöhnt habe, dat und wat zu sagen. Früher war das gar nicht so. Da haben die Leute immer gedacht, ich komme gar nicht vom Niederrhein. Aber da bin ich mittlerweile dann doch eingebürgert.
Sprachlich migriert sozusagen.
Genau.
Mein Lieblingsplatz am Niederrhein ist?
Einerseits sicherlich die Kanzlei, aber ich finde, der Niederrhein hat sehr, sehr viele schöne Ecken. Ich bin Wasserfan. Es gibt ja kleinere, größere Seen. Aber ja, im Grunde kann ich gar nicht sagen, dass es einen speziellen Platz gibt, sondern wechselnd. Ich bin ja jobtechnisch viel am Niederrhein unterwegs und ich freue mich immer auch. Tatsächlich war ich noch nicht in allen Städten und immer wieder das ein oder andere schöne Städtchen zu entdecken.
Okay, der Niederrhein an sich ist ja auch kulinarisch. Kommen wir mal zum Essen. Sauerbraten oder Spargel?
Spargel.
Spargel. Endivien untereinander oder Grünkohl mit Mettwurst?
Grünkohl mit Mettwurst.
Okay, wo würdest du lieber leben? Köln oder Kleve?
Kleve.
Emmerich oder Erzgebirge?
Emmerich.
Emmerich. Strahlen oder San Francisco?
Derzeit definitiv Strahlen, ob ich das in 10 Jahren noch so sage, wenn die Digitalisierung weiter ihren Fortschritt gemacht hat, aber wahrscheinlich dann noch immer Strahlen. Nach San Francisco kann ich ja auch fliegen.
Was müsste denn passieren, damit du sagst, ich hau ab nach San Francisco?
99% der Jobumwelt findet in der Digitalisierung statt. Vielleicht hat Deutschland bis dahin ja alles aufgeholt und dann bleibe ich doch gerne in Strahlen. Nein, tatsächlich, ich mag Strahlen sehr gerne. Das hat wie jede Stadt Vor- und Nachteile, aber bis jetzt habe ich mehr Vorteile entdeckt und ich finde, dass man von Strahlen aus auch wunderbar die Welt bereisen kann und das Internet verbindet uns ja alle. Von daher tatsächlich würde ich wahrscheinlich bei Strahlen bleiben.
Okay. Einem Gast aus dem Ausland, vielleicht aus San Francisco, würde ich was zeigen, um den Niederrhein zu verstehen?
Da würde ich tatsächlich das Gleiche machen, wie ich selber ganz gerne mache, durch das eine oder andere Städtchen fahren und vor allen Dingen vermitteln, was uns ja von vielen unterscheidet, der schöne weite Blick, das flache Land, um da einfach ein schönes Gefühl für zu bekommen.
Super. Erstmal danke dafür.
Gerne.
Wir wollen heute ein bisschen über Familienunternehmen, generell so die Unternehmen am Niederrhein, welche Herausforderungen gibt es da? Und du hast ein Buch geschrieben, zusammen mit einigen anderen, das heißt Werteorientierte Führung von Familienunternehmen. Das heißt also, neben deiner Steuerberatertätigkeit bist du auch noch als Autor und klar, aber was machst du darüber hinaus? Wie ist es dazu gekommen, ein Buch zu schreiben?
Das Buch zu schreiben, da gibt es immer so verschiedene Varianten. Die inoffizielle Variante, und uns hört ja fast keiner zu, ist, dass tatsächlich mein Vater mich geärgert hat. Ich habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Wir sind ein Familienunternehmen in zweiter Generation, führen das auch mit verschiedenen Personen aus der Familie zusammen, und er wertschätzt das schon, was ich mache, ist aber eben eine andere Generation. Und dann hat er irgendwann mal scherzhaft gesagt, weil ich eben, Steuerberatung ist natürlich ein Teil, ich habe mich aber weitestgehend auf das Thema Führung spezialisiert, und dann hat er mal gesagt, dann schreib doch mal ein Buch über deine schlauen Sachen. Und dann sage ich immer so transaktionsanalytisch, war da so das Kind ich in mir, was dann gesagt hat, gut, dann schreibe ich jetzt ein Buch. Und da ich ja keine Ahnung habe, wie man ein Buch schreibt, habe ich mir dann einen Mitherausgeber gesucht, den Clemens Jäger, und viele, viele Autoren, auch einige vom Niederrhein, und dann haben wir zusammen ein Buch geschrieben, ein spannendes Projekt.
Ich habe da gerade mal reingeschaut. Das Buch fängt an mit der Frage, was die jährliche Weihnachtsfeier in einem Unternehmen mit Werten und Führung zu tun hat.
Genau.
Das musst du mir erklären.
Ja, im Moment ist ja wieder große Weihnachtsfeiernzeit. Wir hatten unsere letzte Woche. Und da steht tatsächlich drin, zu überlegen, naja, haben Sie sich mal gefragt, wie viele Leute an der Weihnachtsfeier teilnehmen und ob vielleicht jede Abteilung vielleicht für sich eine macht. Und das ist für mich so ein bisschen der Gradmesser dafür, wie es im Unternehmen läuft. Es gibt das ein oder andere Unternehmen, das ist sehr grüppchenweise aufgestellt, oder vielleicht kommt die Hälfte nicht zur Weihnachtsfeier, die andere Hälfte lässt es krachen. Darauf kann man viele Rückschlüsse ziehen, wie denn die Stimmung allgemein ist. Und das ist für mich immer so der Weihnachtsfeiern-Vergleich, weil ich glaube, jeder ganz schnell auch mal so eine Idee davon hat, wenn er mal die Weihnachtsfeiern-Revue passieren lässt, wie das vielleicht bei ihm so ist oder ob es abteilungsmäßig noch was geht. Und ja, auf den ersten Blick hat das gar nicht so viel miteinander zu tun. Wenn man aber überlegt, werteorientierte Führung ist natürlich auch ein Stimmungsbild, ne? Wie läuft es im Unternehmen, dann hat das sehr wohl Parallelen.
Das hast du gerade gesagt, werteorientierte Führung. Was muss ich darunter verstehen?
Im Prinzip, wenn man's, ich bin ein großer Fan von Sprichwörtern, oder gerade auch, gibt ja viele neue in der Persönlichkeitsentwicklung, aber eben auch die alten Sprichwörter. Und es gibt eins, das jeder von uns kennt: was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Und ich finde, das ist ein Sprichwort, was sehr schön das Thema werteorientierte Führung letztendlich umschreibt, nämlich zu sagen, naja, behandle die Leute so, ne, wie du gerne selbst behandelt werden möchtest, und überleg dir mal immer, würdest du dich vielleicht wohlfühlen in der, ne, Rolle des anderen mit dem Perspektivwechsel? Und dann hat man schon ganz, ganz viel abgedeckt, so in der Kurzfassung.
Ja, hat also viel mit Kommunikation zu tun. Wie spreche ich, ich sag mal, sozusagen als Führungskraft, als Geschäftsführer mit meinen Mitarbeitern, sich vielleicht auch so ein bisschen zum Perspektivwechsel wahrscheinlich dann auch zu zwingen und zu sagen, okay, wie kommt denn, ich sag mal, die tendenziell sachorientiert oder die Sachaussage eigentlich bei meinem Mitarbeiter an. Also ich meine, ne, das kennen wir, glaube ich, alle. Man kommuniziert heute irgendwie viel über E-Mail.
Absolut, WhatsApp.
Genau, WhatsApp. Und also die Kommunikation wird schneller, und letztendlich so die Ich-Aussage geht da ja meistens dann verloren.
Ich glaube, das erste Thema, was man hat, dass man sich erstmal verdeutlichen muss, dass Kommunikation nicht Reden ist. Ne? Und das verdrängt man ganz gerne, weil man redet von frühestem Kindesalter an und denkt, ja, dann kommuniziere ich auch. Es gibt auch, naja, man kann nicht kommunizieren. Das stimmt auf der einen Seite. Ich vergleiche das immer ganz gern mit einem Handchirurgen. Du würdest wahrscheinlich auch nicht auf die Idee kommen zu sagen, naja, jemand, der da keine Ausbildung hat, von dem würde ich mir die Hand nicht operieren lassen.
Ehrlich, ne?
Ne? Bei der Kommunikation ist es aber eigentlich das Gleiche. Es gibt Studiengänge dazu, man kann sich ganz, ganz viel damit beschäftigen, was Kommunikation Generation bedeutet. Es ist aber gesellschaftlich nicht anerkannt, dass man sich damit beschäftigt, sondern jeder geht irgendwie davon aus, wenn er vielleicht auch in eine Führungsposition gerutscht ist oder Unternehmensinhaber ist, Abteilungsleiter, aber auch einfach gerne Kollegin, Kollege ist, ne? dass man das einfach kann. Und das ist eben eine große Fehlannahme. Und darauf beruhen dann eben viele Missverständnisse. Und es ist zunehmend so, was du sagtest, E-Mail-Verkehr, WhatsApp, auch jeder weiß es, die Smileys, die können auch in eine falsche Richtung gehen. Jeder hat vielleicht schon mal über WhatsApp diskutiert und im Regelfall geht es wahrscheinlich nicht gut, ne, bis man dann irgendwie wieder auf die Idee kommt, naja, vielleicht sollte man das einfach lassen und doch lieber reden. Das ist sicherlich eine Entwicklung, die Kommunikation nicht einfacher machen wird.
Also im Zweifelsfall dann weniger effizient, aber mehr, ich sag mal, den Menschen sozusagen im Fokus dann haben. Ja.
Absolut, der Mensch im Mittelpunkt, ganz, ganz wichtig, ihn eben auch als Mensch wahrnehmen. Und ja, vielleicht auch, wir reden immer ganz viel davon, dass wir nachher Druck haben. Viel Druck machen wir uns selber. Jetzt werden viele sagen, haha, naja, vielleicht hast du ja nicht meine Kunden. Ne?
Genau.
Aber die Kunden sind ja auch nicht zwangsweise damit glücklich. Aber besser einmal zum Telefonhörer greifen und sagen, komm, wir reden mal eine Viertelstunde, ne? Und offen und ehrlich. Weil der Rattenschwanz, der da sonst, ne, oft hinterhängt, ist auf lange Sicht viel, viel zeitaufwendiger, als eben manchmal zum Hörer zu greifen.
Würdest du den ich sag mal, Digitalpropheten widersprechen, die sagen, naja, also die Hälfte aller Meetings ist irgendwie überflüssig, wir können das mit irgendwie modernen Kommunikationstools, sei es, also E-Mail ist ja eigentlich schon alter Hut, da sagen ja die meisten, das ist das schlechteste Mittel überhaupt, aber ich sag mal WhatsApp oder so Sachen wie Slack oder so, würdest du sagen, ja, ist irgendwie besser oder sagen, nee, lieber einmal zu viel zusammensetzen als
Das Thema Meetings hat für mich im ersten Schritt gar nicht so viel mit Digitalisierung zu tun. Ich muss mich halt generell fragen, was für eine Meetingkultur habe ich im Unternehmen? Und ich beobachte das manchmal auch. Ich glaube, wir haben eine recht schlanke, aber auch keine optimale. Und ich kenne aber auch Unternehmen, die sitzen die Hälfte der Woche in Meetings. Und dann denke ich mir immer, wenn da noch Zeit für die Vor- und Nachbereitung geht, dann kommt es ja nicht mehr zum Arbeiten. Das ist eben für mich erstmal keine Frage von Digitalisierung. Sicherlich kommt es dann auch noch so ein bisschen drauf an, wenn wir mal in internationale Unternehmensstrukturen gehen. Videokonferenzen sind da sehr praktisch, ne? weil diese Distanzen würde ich sonst eben nie überwinden. Ne? Und das ist sicherlich dann auch eine Geschichte der Generationenfrage. Wobei ich bin kein Freund von früher, war alles besser, weil wir haben schon Texte aus 1360, wo die Jugend ganz schlimm war und die Welt untergeht. Also das war schon immer so. Ich glaube, da neigt man auch mit zunehmendem Alter zur Verdrängung. Aber ich denke, man muss sich eben immer genau angucken, auch in dem Meeting, wie gestalte ich das Meeting? Was soll nachher da rauskommen? Ich würde mich jetzt nicht, also ich bin ja Digital Native, ich würde mich jetzt nicht als Hardcore-User von irgendwas bezeichnen. Ich nutze Sachen, weil ich das praktisch finde. Wie so oft im Leben liegt, glaube ich, die Wahrheit in der Mitte. Ne? Und man sollte, glaube ich, vor allen Dingen das tun, womit man sich wohlfühlt und nicht einfach sagen, naja, wir sind jetzt besonders fortschrittlich cool und von 10 Leuten haben da 8 einen Hals im Meeting, weil die das alles für total schwachsinnig halten, was da gerade passiert. Da muss man eben überlegen, bin ich da auf dem richtigen Weg?
Würdest du sagen, es gibt so, ich sag mal, goldene Regel für ein Meeting, zu sagen, einfach auch Dinge mal anders zu machen. Also ich meine, klar, ne, Meeting ist ja häufig, der einlädt, überlegt sich, okay, der müsste dabei sein, der müsste dabei sein, der müsste dabei sein, der müsste dabei sein. Dann sitzen am Ende 10 Leute in einem Raum und davon fragen sich halt am Ende die sprichwörtlichen 7 bis 8, was habe ich jetzt hier eigentlich 2 Stunden gemacht?
Ja.
Genau. Was würdest du jemandem empfehlen, der sagt, ich will meine Meetingkultur verbessern?
Das ist eine ganz spannende Frage, weil also erstmal, was du schon sagst, müssen wir erstmal die Erwartungshaltung klären beim Meeting gemeinsam, ne? Was kommt dabei raus? Ist dann auch noch ein Unterschied, habe ich zum Beispiel, wir haben regelmäßige Meetings, unsere zweite Führungsebene, die Teamleiter, ne, die Teamleitersitzung. Da ist die Erwartungshaltung relativ deutlich. Wir besprechen immer das Teamleiterprotokoll vom letzten Mal. Und auch Sachen wie, eben noch nicht bearbeitet wurden. Dann gibt es aktuelle steuerliche Themen, meistens dann von meinem Bruder, bei mir organisatorische. Und dann kommt aber jeder Teamleiter nochmal mit seinen Themen. Und dann gibt's in der Form eben die Abschlussrunde. Ich glaube, was ganz wichtig ist, das war auch nicht immer so viele Jahre zurück, ist es ja oft so, dass jemand dann einen Monolog hält und alle sitzen da und fragen sich, was will ich hier? Was ich zum Beispiel eingeführt habe, jetzt nicht bei der oder generell auch schon bei der Teamleitersitzung, was mir aber immer wichtig ist, wirklich jede Person abzuholen. Das heißt, du stellst eine Frage und sagst, passt es für alle? Ne? Mhm. In dem Moment, wo passt es für alle, gucken 60% auf die Tischplatte, auf den Boden oder irgendwo anders hin. Und ich gucke wirklich jeden Einzelnen an. Ja. Ich sage immer eine Körperbewegung plus minus 1 Zentimeter oder alternativ auch Ja oder Nein sagen, ist für mich eine Reaktion, die anerkannt ist. Alles andere ist aber schwierig. Weil das eine ist ja, wir sind alle unter Zeitdruck und dann neigen wir dazu, einfach Punkte durchzudrücken, ne? Und irgendwie zu sagen, komm, ich bin eigentlich ganz froh, wenn keiner eine Frage hat. Ja, ne? Das ist mein geliebter Pyrrhus-Sieg, Schlacht gewonnen, Krieg verloren. Dann habe ich zwar den Punkt durchgedrückt, aber wenn ich das im Nachgang sehe, wird es keiner umsetzen. Mhm. Und das ist natürlich problematisch. Das heißt, da ist es mir eben wichtig, die Punkte eben auch durchzudiskutieren. Nicht platt zu diskutieren, aber eben durchzudiskutieren.
Wenn du jetzt mal andere Unternehmen so am Niederrhein dir mal so anguckst beim Thema Führung, Werte, was glaubst du, wo stehen die, also deiner Erfahrung nach, oder was sind so deren größte Herausforderungen, was so, du kümmerst dich ja auch um Unternehmensnachfolge, was sind so die Hausaufgaben, die so auf dem Zettel haben, was treibt die so um?
Ja, ich will da gar nicht so vermessen herkommen. Ich glaube, jedes Unternehmen hat seine Hausaufgaben. Viele Unternehmen machen vieles auch schon sehr gut, sonst wären die nicht da, wo die sind. Was ich beim Niederrhein sehr, sehr schön finde, wenn man das so zusammenzählt, weit über 100.000 Unternehmen am erweiterten Niederrhein, ganz viele Familienunternehmen. Mhm. Das macht den Niederrhein neben einigen Gebieten noch in Deutschland sehr, sehr besonders. Ne? Und allein dieses Familiäre im Vergleich zu Konzernstrukturen, das zeichnet ein Unternehmen aus oder gerade ein Familienunternehmen eben nicht dieses Quartalsdenken, ne, sondern zu sagen, da steht noch eine Generation, da steht eine zweite Generation. Wir beschäftigen uns viel mit Unternehmensnachfolgen und man hört ja immer, und sicherlich gibt es da auch Studien zu, was denn alles scheitert, ne, und was nicht funktioniert. Das ist absolut richtig. Es gibt aber eben auch viele Familienunternehmen, die ich auch kenne, wo eine Nachfolge funktioniert. Mhm. Ne, und es ist so wie in einer Beziehung und das ist oft dann eine falsche, fragwürdige Erwartungshaltung. Wir gehen immer davon aus, in der Beziehung, ich sage immer im Guten wie im Schlechten, haben wir alle Möglichkeiten zur Verfügung und auch da knallt es. Und dann kommen wir in dieses unternehmerische Umfeld und haben so die Vorstellung, dass es den besten Disney-Film übertreffen soll. Und das funktioniert eben nicht. Ne? Und nur weil es mal Krach gibt, weil man mal schief geht, da geht mal ein Mitarbeiter, da geht mal ein Kunde, das passiert auch bei uns, heißt es aber noch lange nicht, dass alles schlecht ist. Ne? Und je länger man über Jahrzehnte auf dem Markt ist, desto mehr wie in einer Ehe erlebt man gute und schlechte Zeiten. Und das ist erstmal vollkommen in Ordnung. Ich glaube, eine Herausforderung für uns alle ist sicherlich, mit dem Tempo Schritt zu halten, ne, sich nicht von den Medien allzu negativ beeinflussen lassen. Das heißt, auch da wirklich mal genau hinzuschauen bei den Medien. Wir werden viel mit sehr negativen Sachen letztendlich belastet, die im Vergleich, ich möchte negative Sachen da auch nicht kleinreden, aber die im Vergleich zu anderen Themen ja oft Überhand nehmen, ne? Weil das Positive möchte man nicht so gern hören, weil das eben nicht so spannend ist. Ne? Und das bringt uns dann aber irgendwann in so eine Schleife, wo wir denken, alles ist nur noch schlimm, aber das ist gar nicht so. Ne? Also es gibt eben auch viel, viel Schönes. Und damit eben fertig zu werden und zu schauen, wie kann ich Schritt halten, wie halte ich mich auch fit, wie bleibe ich auch noch in 30 Jahren fit, eine ganz, ganz spannende Frage, was kann ich dafür tun und wie verpasse ich letztendlich den Trend nicht. Und das Spannende daran ist, wir wissen gar nicht so genau, was der Trend ist, weil die Halbwertszeit, ne, von Geschäftsmodellen, die ändert sich eben immer, ne, schneller. Aber ich glaube, wenn man versucht, offen dafür zu sein und eine Erfahrung, die ich gemacht habe, auch ganz offen über Sorgen und Ängste und Themen sprechen. Mhm. Das ist eine ganz große Stärke. Viele scheuen sich immer davor und sagen, naja, wenn ich jetzt sage, ich habe Probleme im Unternehmen, dann halten die mich alle für einen schlechten Unternehmer oder Unternehmerin. Das ist aber absoluter Blödsinn, weil viele sind froh, wenn man sich öffnet. Ne? Und ich habe das ganz oft in Gesprächen, wo Leute sagen, naja, Müller, ich bin mal froh, dass Sie so offen ansprechen. Ich habe das auch. Und daraus entstehen ganz, ganz tolle Gespräche. Und keiner von uns ist perfekt und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und je mehr man damit eben umgeht und das für sich akzeptiert, desto einfacher in Anführungsstrichen, weil sicherlich ist es immer anspruchsvoll, aber desto einfacher wird es.
Hm. Jetzt ist es ja so, dass von der jungen Generation viele sich Richtung Metropolen orientieren. Ne? Das Ruhrgebiet ist vor der Tür, Düsseldorf ist nicht weit weg. Gerade in der digitalen Branche ist Berlin, Hamburg, das sind so die Epizentren, wo es eigentlich alle hinzieht. Wie nimmst du das wahr? Ist das für Firmen am Niederrhein ein akutes Problem, Nachwuchskräfte zu finden?
Absolut. Wobei ich glaube, das ist tatsächlich für alle Firmen ein Problem. Das ist auch, wenn ich in die, was du sagst, die Metropolen gehe, wobei Hamburg teilweise gar nicht so gut abgeschnitten hat, was das angeht, auch wenn da gewisse Hauptsitze sitzen. Mhm. Ne? Aber da gab es auch strittige Geschichten, habe ich letztlich noch gelesen. Aber ich glaube, gute Leute überall zu finden, ist schwierig, weil das eine ist sicherlich am Niederrhein, wobei wir am Niederrhein einfach ein Transparenzproblem haben. Das heißt, wir haben unglaublich viele tolle, spannende Unternehmen, die international tätig sind. Die sind ganz vielen einfach nur nicht bekannt. Mhm. Ne? Das ist so die Geschichte. Da hat der Niederrhein macht sehr gut, was das Thema Tourismus angeht. Da sind wir bekannt. Ne? So die ganzen Geschichten, Zusammenschlüsse. Da haben wir, glaube ich, die Hausaufgaben gut gemacht. Was aber so das ganze Thema Arbeitsplätze angeht, deswegen habe ich eben auch die Jobsuche Niederrhein als Arbeitgeberportal gegründet. Da sind noch viele, viele Hausaufgaben zu machen, weil wir uns da einfach unter Wert verkaufen. Man muss sich das so vorstellen, dass ich glaube, natürlich ist es schwieriger, weil die großen Städte einerseits locken, aber bei den großen Städten habe ich dann zum Beispiel nicht nur ein IT-Unternehmen, wie ich es hier vielleicht habe als Platzhirsch, sondern da habe ich dann gleich 50 und die streiten sich dann zwar über eine größere Grundgesamtheit. Ne? Ja. Aber ich habe auch da mit Personalern gesprochen, die haben letztendlich das gleiche Problem.
Ja. Das heißt, da ist wahrscheinlich Fluktuation auch einfach ein viel größeres Thema, als, ich sag mal, Menschen, also Unternehmer am Niederrhein das haben. Ne? Also
es ist sicherlich so, ich frage mich das ab und zu mal bei jungen Menschen. Bei uns ist es so, dass wir die jungen Personen wirklich sehr, sehr früh abholen, teilweise ab der 8. Klasse. Und teilweise unterschreiben die 3 Jahre im Vorhinein ihre Ausbildungsverträge. Und dann lese ich mir so die Lebensläufe durch. Und dann haben die zu der Zeit schon 10 Praktika gemacht. Ne? Auf der einen Seite, ne? ja, oder auch ein bisschen später dann noch. Ja. Ne? Also die da sind. Und dann denke ich auf der einen Seite, Mensch, Hut ab, klasse. Aber auf der anderen Seite muss man sich im Leben dann ja irgendwann mal entscheiden, gehe ich links oder rechts. Das heißt, diese Vielfalt, die ich habe, ne? Wo ich sage, naja, das war auch ganz spannend und das war auch ganz spannend und das war auch ganz spannend. Was wir da erleben, ist gar nicht gut. Weil dann denkt man immer manchmal, man hat so die falsche Entscheidung getroffen. Und sich dann wirklich zu entscheiden, naja, ich muss mal links oder ich muss mal rechts gehen. Mhm. Ne, das ist gar nicht so einfach. Und das ist eben auf dein Thema auch die Fluktuation, wo man denkt, naja, okay, also es ist nicht immer alles rund im Unternehmen, egal in welchem, vieles gut, einige schlecht und dann tauchen Probleme auf. Und dann denkt man, naja, ne, das Gras auf der anderen Seite ist immer vielleicht grüner, also wechsle ich den Job, um dann vielleicht irgendwann festzustellen, naja, das war es auch nicht. Und dieser Drang nach Selbstverwirklichung, den ich grundsätzlich auch prima finde, weil ich den auch für mich beanspruche. Aber das ist nicht so ganz einfach zu beantworten, wo nachher die Fluktuation größer ist oder nicht. Sicherlich, wenn die Auswahl größer ist, neige ich dazu. Aber ich glaube, das hängt auch immer ein bisschen vom Unternehmen ab.
Mhm. Ja. Gibt's Möglichkeiten als Arbeitgeber dafür zu sorgen, Menschen langfristig an sich zu binden und auch Zulauf irgendwie sicherzustellen?
Zwei ganz unterschiedliche Themengebiete. Ne? Einmal das Thema langfristig binden. Da muss man sich dann die Frage stellen, habe ich auch ehrlicherweise keine abschließende Antwort. Ist es gut für den Arbeitgeber, ist es gut für den Arbeitnehmer, wenn jemand 30 Jahre im Unternehmen ist? Auf der einen Seite ist das toll, wir haben solche Karrieren auch und das ist ein großer Vertrauensbeweis. Gerade dieses Jahr auch wieder ein 20-jähriges Betriebsjubiläum, das ist klasse. Aber auf der anderen Seite muss man auch immer aufpassen, wird man irgendwann betriebsblind. Ne? Ja. Und es ist nicht manchmal ein neuer Mitarbeiter, das hat gar nichts mit dem Alter zu tun. Der muss jetzt gar nicht irgendwie 18, 19 sein, der kann vielleicht auch 40, 50, ne, 60 vielleicht sogar sein. Das ist überhaupt kein Thema. Aber eben nochmal so eine Perspektive von außen bringen. Gibt es Möglichkeiten? Jein. Es ist definitiv herausfordernd und den Königsweg, den gibt es nicht. Mhm. Was aber sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist und was nach wie vor zu wenig gelebt wird, die Wichtigkeit von Führung zu erkennen. Die Wichtigkeit von Führung zu sagen, naja, wenn ich zum Thema werteorientierte Führung vortragsmäßig unterwegs bin oder ich habe jetzt auch noch an zwei weiteren Buchkapiteln geschrieben, dann ist immer so der O-Ton hinter vorgehaltener Hand, ja, das ist ja alles auch ganz nett, ne? Das ist noch so die latente Esoterik-Ecke, aber am Ende zählen doch die Zahlen. Und werteorientierte Führung ist weder ein Luxusproblem, sondern hat auch eine ganz, ganz starke ökonomische Komponente. Das ist Grundvoraussetzung für erfolgreiches Unternehmertum. Also das ist nicht irgendwie so ein ja nice to have, so ein Add-on, ne? Sondern das ist wesentlicher Bestandteil. Und das wird nach wie vor noch unterschätzt. Es liegt aber auch viel daran, und da fange ich bei der Bildung an, sei es bei Berufsträgern, da finde ich so die meisten Berufe noch ein Stück weit fortschrittlicher. Aber wenn man sich das Bildungssystem ansieht, Führung findet da ja gar nicht statt als Fach. Ne? Weder im Studium, bei meiner Steuerberaterausbildung, aber auch bei anderen was das Fach oder die Steuern an sich angeht, fit gemacht. Aber wie soll ich denn jetzt Menschen führen? Das wird eben nicht gezeigt. Ich nehme immer ganz gerne das Beispiel eines Möbelschreiners. Warum ist der Möbelschreiner? Weil der Möbel mag. Ne? Und weil der gut darin ist, Möbel zu fertigen. Und dann fertigt er tolle Möbel und verkauft diese Möbel. Und verkauft die so gut, dass der immer mehr Mitarbeiter braucht. Und dann hat er auf einmal 10 Mitarbeiter. Und auf einmal macht er alles, nur keine Möbel mehr verkaufen. Nicht verkaufen, selber anfertigen. Genau. Das mit der Buchführung, Kunden akquirieren, vielleicht Geldern hinterherrennen, Personal suchen, alles, was dazugehört. In der Außenwirkung sieht es aber so aus, als ob er das alles perfekt können muss, weil sonst hätte er gar nicht 10 Leute. Das ist aber Richtig. Eine Fehlannahme. Er hat 10 Leute, weil er ein guter Möbelschreiner war. Und das ist eben gesellschaftlich nicht anerkannt. Und das meine ich mit dem fehlenden Fokus auf Führung. Wir müssen eine Debatte darüber führen, letztendlich, was bedeutet gute Führung, was bedeutet Werte. Und das kostet auch Zeit, das kostet letztendlich auch Geld.
Ja.
Und wir müssen da eine Nachhaltigkeit ranbringen, weil der Schaden, der durch schlechte Führung entsteht, bis zum Drittel Konfliktkosten und Personalkosten ist ja in der Regel der größte Block, der ist immens. Ne? Also das ist so die eine Überlegung, wie kriege ich langfristig Mitarbeiter gehalten.
Ja. Ne?
Wobei das nochmal kein Königsweg ist. Das Zweite, was du fragst, ich bin ja viel zum Thema Arbeitgebermarke unterwegs, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, was auch wieder eine Frage der inneren Haltung und der Einstellung ist, gar nicht des vielen Geldes. Es fängt aber an, dass viele Unternehmen noch keine Internetseite haben. Was man kaum glauben mag, aber es gibt erstaunlich viel, gerade auch die Handwerksberufe. Warum ist es so? Weil die eine sehr, sehr gute Auftragslage haben und sagen, ich kann mich ja vor Aufträgen eh nicht retten. Warum soll ich denn jetzt noch eine Internetseite machen? Das meiste ist Empfehlungsmarketing. Auf der einen Seite stimme ich dem zu 100% zu, aber auf der anderen Seite ist es fatal, weil man braucht eben auch eine Internetseite für Mitarbeiter, weil Studien, sei es eine Sinus-Jugendstudie, McDonalds-Ausbildungsstudio, sagen alle bis zu 93-94% der potenziellen Bewerber informieren sich übers Internet. Das heißt, wenn ich da schon mal keine Internetseite habe, dann wird es schwierig. Das zweite ist der Punkt Karriere. Na, Karriere, da fliegen dann wieder, ich kann das empirisch nicht beweisen, aber bis zu 80% raus, weil die nichts über Karriere auf der Internetseite stehen haben. Und dann sage ich immer, naja, dann frag dich doch mal, was für eine Möglichkeit hat ein potenzieller Bewerber überhaupt auf dich aufmerksam zu werden? Ne? Was du überhaupt anbietest, das heißt das Bewusstsein. Und allein schon 10 Minuten vom Ort entfernt, Keveler ist ja so ein bisschen die Nordgrenze, Strahlen die Südgrenze. Mhm. Ich nehme immer gerne als Beispiel Kempen, eine Stadt, die ich sehr mag, die aber allein schon, was Nachrichten angeht, nichts miteinander zu tun haben. Ich könnte das aber wunderbar täglich pendeln.
Ja.
Ne? Fernab von persönlichen Berührungspunkten, was weiß ich denn, was in Kempen los ist und umgekehrt. Ne? So. Und das ist auf der einen Seite ein großes Transparenzproblem. es gibt viele Firmen-LKWs, die dann verstanden haben, PKWs, die dann verstanden haben, okay, ich muss mein Logo drauf haben, ich muss mein Endkundenprodukt bewerben. Mhm. Es gibt die wenigsten, man sieht das ab und zu mal auf Autobahn, 2, 3 Speditionen, ne? Wir suchen dich als Bewerbung. Aber auch da die PKWs dazu zu nutzen, zu sagen, naja, oder die LKWs, wir suchen aktiv nach Karriere. Ne? Das ist auch ein Beispiel. Oder ich bin im Industriegebiet und nutze mein Industriegrundstück dafür, erstmal ein großes Plakat hinzuhängen. Wir bilden aus zum Beispiel. Mhm. Ein anderes Beispiel, ein kleines Blumengeschäft, das sagt, naja, ich habe nicht das Budget, das zu machen. Was soll ich machen? Es ist bewiesen, jeder kennt jeden auf der Welt über 5 Kontakte. Ich sage, naja, mach halt ein Roll-up, ein kleines, das kostet nicht so viel Geld in deinem Blumenladen, denn die Kunden, die zu dir kommen, finden dein Produkt schon toll. Mhm. Ne? Und wenn jeder jeden über 5 Kontakte kennt, hat er vielleicht im Bekanntenkreis jemanden, der sagt, Mensch, das ist mein Lieblingsblumenladen. Ich habe doch gehört, dich interessiert ja auch was, ne? mit Pflanzen und Floristik. Geht da doch einfach mal hin.
Das heißt, suchen Leute, ne?
Genau. Ne? Und das kostet alles in Summe in Relation zu dem, was man sonst ausgibt, nicht so viel Geld. Es ist aber eine Sache der Haltung. Mhm. Und wir ziehen uns oft, das ist so das fehlende Prinzip der Eigenverantwortung, wir ziehen uns oft darauf zurück und sagen, na ja, das bringt ja und alles nichts und der Markt ist schuld und ich habe ja eh keine Zeit und am Niederrhein sind einfach keine guten Leute, 2 Millionen Menschen, alles keine guten Leute. Ne, und überhaupt und die Welt und alles ist ganz schwierig, anstelle das einfach mal anzupacken. Und meine Erfahrung ist schon die, wir sehen das selber auch bei uns und wir machen mit Sicherheit noch nicht alles richtig, aber generell kann man schon sagen, Unternehmen, die sich mehr mit dem Thema Karriere, Karriereausbildung, Werbung beschäftigen, haben es auch einfacher, Leute zu finden, weil auch da wieder, wenn man das sieht, die Straßen wären ja nicht leerer. Und wer hat Lust dazu, sich täglich 2 Stunden in den Stau zu stellen?
Den Spaß habe ich mir lange noch angetan.
Genau,
ne?
Also wenn vielleicht auch ein schönes Unternehmen, was man bis heute noch gar nicht kennt und es gibt genug davon, im Nachbarort, vielleicht sogar im eigenen Ort ist.
Was würdest du denn dem Möbelschreiner, du hattest gerade das schöne Beispiel, ne? Der hat irgendwann 10 Leute und stellt fest, ich mache eigentlich gar nicht mehr das, warum ich eigentlich mal diesen Beruf gewählt habe. Ich weiß gar nicht, bin ich eigentlich ein guter Chef? Was würdest du dem raten? Wie kann der sich da, also ja, A, selbst reflektieren, wie kann er sich Reflexion holen und was sind Dinge, die er machen kann, um zu sagen, okay, ich weiß, da habe ich irgendwie Defizite, also das ist Defizite, aber da weiß ich gar nicht, wo ich stehe. Wie kann der seinen Standort bestimmen und an wen kann der sich wenden, und um zu sagen, hey, ich brauche hier mal Hilfe.
Natürlich mein Buch kaufen und an mich wenden, das muss ich jetzt.
Das war die Low-Hanging Fruit.
Genau,
ja, genau.
Das muss ich natürlich sagen. Aber Spaß beiseite, sicherlich der erste Schritt ist überhaupt mal gewillt zu sein. Ne? Also wenn er schon an dem Schritt ist oder generell eine Führungskraft oder ein Inhaber, dann ist er schon sehr weit. Mhm. Sich einfach mal zu hinterfragen und zu sagen, mache ich denn alles richtig? Und dann stelle ich auch in vielen anderen Situationen immer so den hochakademischen Rat, frag doch mal nach. Mhm. Also wirklich mal den Mitarbeitern, Kolleginnen, Kollegen die Frage zu stellen, du, findest du mich eigentlich gut? So, und da muss man sich aber über eine Sache bewusst sein, Wahrheit kann auch wehtun.
Mhm,
ne?
Klar.
Das heißt,
und ich glaube, die meisten tun es nicht, weil sie genau vor der Wahrheit die Angst
genau,
haben.
Genau,
ne?
Das sind diese Führungskräfteumfragen oder Mitarbeiterumfragen. Da ist es auch bei uns immer ein sensibles Thema. Man hat Gefühl, wittert man da schon Gefahr, dass bestimmt, wenn man da ehrlich antwortet, das in der Schublade verschwindet. Und wenn da gehen Führungsberatungen in Unternehmen und ich frage dann auch schon immer direkt am Anfang, war denn schon mal jemand da? Ne? Und wenn nicht, bin ich schon ganz happy, weil im Regelfall ist es dann, ne? Es gibt auch gute Kollegen, gar keine Frage, nicht falsch verstehen, aber im Regelfall ist der Frust dann irgendwie schon groß, ne? Weil viele haben dann gutes Gedächtnis, auch hier, ne? Vor 25 Jahren war aber, wo ich dann immer sage, ja, sorry, ich bin nicht seit 25 Jahren da. Ich glaube dir das und auch meinen Respekt dafür, aber was sollen wir denn jetzt, ne? Was sollen wir jetzt daraus ableiten? Das heißt auf jeden Fall, weil die Mitarbeiter fragen und dann auch damit rechnen, was ja sehr, sehr, sehr positiv ist, wenn ein Mitarbeiter ehrlich antwortet, zu sagen, okay, ich schlafe da erstmal eine Nacht drüber. Also nicht direkt so in diese Rechtfertigung gehen und zu sagen, ja, das ist aber so oder so, sondern sich fürs Feedback erstmal bedanken und auch ehrlich bedanken und sagen, Mensch, ich nehme das jetzt erstmal als Chance wahr und denk mal darüber nach. Es gibt sicherlich eine ganze Reihe von Führungsseminaren, Das Buch, wir haben ganz viele praktische Beispiele geschrieben. Also es gibt ganz viele, die das sehr theoretisch behandeln, ne, um zu sagen, so und so funktioniert es in der Theorie, das bringt aber nichts. Mhm. Ne? Also wirklich zu gucken, was können Beispiele sein und dann auch mal überlegen, und da bin ich wieder bei meinem alten Spruch, selber mal zu überlegen, naja, was hat mich als Mitarbeiter, wenn ich vielleicht früher mal Mitarbeiter war, eigentlich so am meisten motiviert und was würde ich mir von meinem Chef wünschen, wie er ist. Ne? Und die Frage einfach mal zu stellen und das dann quasi als Transferleistung auf sich umzumünzen und zu sagen, naja, das ist das, was ich cool fände.
Ja.
Und das dann eben zu machen. Und auch ganz offen, das ist auch wichtig, einfach mal darüber zu reden. Wir hatten letztlich, ich glaube, das ist 2-3 Monate her, hatten wir einen Punkt in der Teamleitersitzung, auch gar nichts Bösartiges, es ging da um einen Prozess bei uns und wir haben da gefühlt schon 3 Teamleitersitzungen drüber geredet und irgendwann war ich bei dem Punkt, wo ich gesagt habe, ganz ehrlich Leute, wir kommen da nicht weiter, ich weiß da auch nicht weiter, wir müssen das verschieben, ich bin da echt überfragt, wie wir da jetzt weiterkommen und das ist auch in Ordnung, entwaffnen der Ehrlichkeit.
Ja.
Weil man muss auch nicht immer alles wissen. Ne, das wissen andere nicht und wenn ich das anderen zugestehen, darf ich mir das ja auch zugestehen. Ne, das ist im Übrigen, was du vorhin gesagt hast, ich habe dann den Anspruch, nicht nur als Führungskraft gut zu sein, sondern ich habe auch den Anspruch, dass die Kolleginnen und Kollegen mich auch nett behandeln.
Mhm. Ne,
also das ist keine, man sagt das ja immer, so eine Führungskraft, da kann man sich dann auch drüber streiten mit intrinsischer, extrinsischer Motivation, aber wenn wir sagen, naja, eine Führungskraft muss ja motivierend sein, Vorbild sein und, alles gut. Aber ich möchte immer als Führungskraft auch nett behandelt werden und auch als Mensch wahrgenommen werden.
Mhm.
Also ich bin nicht nur dafür da, irgendwie den Leuten oder generell nicht zum glücklichen Leben zu verhelfen.
Klar. Ja. Du hast gerade schon mal kurz erwähnt, die Jobsuche Niederrhein im Kontext von Arbeitgebermarke. Erzähl mal kurz, was es damit auf sich hat.
Die Idee der Jobsuche Niederrhein ist entstanden über eine andere Firma von uns, der Clever Führen, wo ich vor 1,5 Jahren mir die Frage gestellt habe, weil wir eben viele Unternehmen da auch betreuen. Und was du schon gesagt hast, Fachkräftemangel ist überall, besonders oder auch am Niederrhein. Dann habe ich mir eben so die Frage gestellt, 100.000 Unternehmen, über 2 Millionen Menschen, keiner hat Lust im Stau zu stehen, woran liegt es überhaupt?
Mhm.
Und bin dann schnell zu dem Entschluss oder der Auffassung gekommen, vieles ist eben ein Transparenzproblem, weil wenn ich das heute, sei es Möbelschreinereien, sei es aus Kfz-Werkstätten, also wenn ich wirklich mal ein umfassendes Bild haben möchte, was am Niederrhein überhaupt ist, dann ist das sehr schwer.
Mhm.
Entweder über persönliche Kontakte, aber nehmen wir mal eine fahrbare Distanz von 20, 25 Minuten, da wird schon schwer, ne, so einen Überblick zu haben. Und da kam die Idee der Jobsuche Niederrhein, zu sagen, okay, wir ändern da ein paar Annahmen, weil es gibt ja eben diese großen Portale, wo, wenn man da aktuell sucht, sehr, sehr wenig Suchtreffer sind, zum Beispiel am Standort Strahlen, woran ist es? Die sind oft sehr, sehr teuer und es gibt aus Metropolen immer noch Unternehmen, die mehr Geld bezahlen und dann stehe ich gefühlt auf Seite 22 und fühle mich erstmal schlecht, ne? Weil ich denke, wie Geld losgeworden und das macht keinen Spaß. Das heißt, wir haben 2 Annahmen geändert. Das eine ist, dass wir gesagt haben, wir haben Lokalschutz, Jobsuche Strahlen, nur strahlende Unternehmen, Jobsuche Gelder, nur geldernde Unternehmen und so weiter. Und auf der anderen Seite war es uns wichtig, ein sehr, sehr günstiges Produkt anzubieten, nämlich nur 20 Euro im Monat. Dafür gibt es keine klassische Stellenanzeige, sondern wir stellen den Unternehmer, die Unternehmerin in den Vordergrund mit einem Fragebogen von 25 Fragen, weil wir sagen, das Salz in der Suppe ist doch, und da bin ich wieder bei der Führung, das, wie sich ein Unternehmen anfühlt, was ist die DNA, was ist die Stimmung.
Ja.
Und da trägt der Fragebogen eben so bei. Es gibt 2 ganz schöne Beispiele. Das eine ist, wann fängt der Arbeitstag an und womit? Und ich habe mit einem Unternehmerfreund und auch so Freund mal gesprochen, 90-Mann-Unternehmen, der hat gesagt, na, eigentlich ganz ehrlich, 2-mal in der Woche bringe ich meine Kinder in den Kindergarten und da fängt mein Arbeitstag recht spät an. Aber das kann ich doch da nicht reinschreiben.
Mhm.
Und ich sage, das ist wunderbar, dass du das da reinschreibst, weil wenn du das auch deinen Kolleginnen und Kollegen zugestehst, bist du ein wunderbar familienfreundliches Unternehmen und das ist ein großer Mehrwert. Und die zweite Frage, die ich gerne mag, ist, was ist Ihr Lieblingsessen? Und das kann von Käsebrot über Spaghetti mit Trüffeln bis am liebsten bei Mama sein. Und alles kann wunderbar wertfrei nebeneinander stehen, aber es sagt eben was über einen Menschen aus.
Mhm.
Ne? was er mag. Und da muss ich dann eben auch überlegen, gefällt mir das, kann ich mich damit identifizieren? Ne? Ich finde, Stellenanzeigen haben absolut ihre Berechtigung. Wir kooperieren auch mit den Niederrhein-Nachrichten, die ja sehr, sehr stark in dem Bereich sind. Das ist prima. Wir geben aber eben noch eine erweiterte Perspektive.
Also eigentlich so den Blick hinter die Kulissen, die so eine Stellenanzeige einfach auch nicht leisten kann. Ne? Also
genau.
Wie gesagt, weil klar, ne, das Aufgabenprofil, was ich auf einem Job habe, das, was ich mitbringen muss an Skillset, total wichtig, aber genau. Eigentlich will ich ja auch wissen oder auch die Gewissheit haben, dass ich mich in dem Job neben meiner fachlichen Anforderung halt auch irgendwie wohlfühlen will. Ne?
Genau, es ist eben die erweiterte Perspektive. Ne? Eine Stellenanzeige ist sehr, sehr gut für das konkrete Aufgabenprofil, ne, wo ich sage, so, da möchte ich hin. Mhm. Aber eben da nochmal so die Extrameile und zu sagen, naja, das ist auch mehr ein dauerhaftes Produkt, eben wo ich wirklich das ganze Jahr präsent bin, um eben eine Marke aufzubauen, ne, und dieses Grundrauschen da reinzubringen. Und dafür ist eben der Ansatz der Jobsuche Niederrhein.
Super. Ein zweites großes Thema, was dich umtreibt, ist das Thema Unternehmensnachfolge. Warum ist das so spannend?
Unternehmensnachfolge ist deswegen spannend, weil wir in einer Zeit leben, wo jetzt so die Gründergeneration eben den Staffelstab übergeben soll. Und deswegen ist es ihm sehr, sehr präsent bei vielen. Und wir beraten in dem Feld, und steuerlich ist es natürlich die eine Seite, die auch nicht unwichtig ist, aber die Frage oder die Aussage, die ich immer am Anfang einer Unternehmensnachfolge tätige, ist zu sagen, für mich ist eine Unternehmensnachfolge dann gelungen, wenn sich alle noch unterm Weihnachtsbaum verstehen.
Mhm.
Weil da spielen ganz, ganz viele Komponenten eine Rolle. Ich habe neben der Steuerberatung, ich habe eine Mediatorenausbildung und Mediation auch nochmal studiert und habe im Rahmen der Masterarbeit über mediative Begleitung im Rahmen der Unternehmensnachfolge geschrieben und habe da viele Interviews geführt. Wann scheitern Unternehmensnachfolgen? Ne, das ganze Thema Generationskonflikt, da gibt es ganz, ganz viele spannende Sachen und Paradoxien zu, dass man sagt, naja, es gibt den Eigentümerkreis, es gibt eben den Eigentümer, der dann gleichzeitig noch Geschäftsführer und Familienvater sein kann. Und es gibt ein schönes Beispiel. Man kann das, können das zum Beispiel mal mit Vater und Tochter machen. Da steht ein Unternehmensnachfolger an. Und also diese Kreise, die Personalunion sind, die können sich in sich eben widersprechen. An den Beispielen, der Familienvater sagt zur Tochter, okay, schau, der Familienvater ist ja nicht nur Familienvater, sondern eben auch Unternehmensinhaber, und sagt zur Tochter, schau, wir probieren das jetzt mal ein Jahr aus. Und dann setzen wir uns nach einem Jahr zusammen und schauen, was wir mit der Unternehmensnachfolge machen. Und dann ist das Jahr vergangen und dann sitzen die beiden zusammen und dann sagt der Vater als Rolle des Unternehmensinhabers, schau, du als potenzielle Nachfolgerin, ich muss dir leider sagen, das wird nichts, du hast deinen Job nicht gut gemacht. Und dann wechselt er und sagt so, Tochter, jetzt spreche ich zu dir als Papa und ich weiß, du hast gerade eine sehr schlechte Nachricht bekommen, wie kann ich dir helfen? Und das zeigt eben diese Paradoxie, ne, die wir haben. Das heißt, wenn das in diesem einen System Unternehmen eine sehr, sehr richtige Entscheidung war, kann das für das System Familie eine sehr, sehr schlechte gewesen sein. Und das lässt sich, das ist das Blöde an Paradoxien, das lässt sich eben nicht auflösen, sondern da kann man eben nur ganz, ganz offen drüber reden. Ein anderes Beispiel, was viele sagen, das Unternehmen sitzt immer mit am Mittagstisch und da sind die Rollen gar nicht deutlich. Kritisiert ihr mich jetzt als Papa oder als Mama? Oder eben als Unternehmensinhaber, Unternehmensinhaberin. Weil das in einem vermeintlich privaten Setting, in einer vermeintlich privaten Atmosphäre ist, wegen dem Mittagessen. Wenn man dann sagt, Mensch, was hast du denn da gemacht? Ne, kann das sein, dass das sehr, sehr sachliche Kritik im Unternehmenskontext ist. Aber ich frage mich dann ganz schnell, als Nachfolger, Nachfolgerin, haben die mich denn überhaupt noch lieb? Ne, sonst würde er das noch nicht sagen.
Im privaten Umfeld und ich sag mal so, nicht im Büro stattfindet, sondern halt am Mittagstisch. Ja.
Genau, und das sind so Sachen, und da könnte ich jetzt stundenlang drüber erzählen, da gibt es eben ganz, ganz viele Sachen, die da eben, was heißt zu beachten sind, die man sich aber einfach mal deutlich machen muss. Und wenn man weiß, dass es so ist, dann habe ich noch nicht alle Probleme gelöst, aber es ist einfach angenehmer, damit umzugehen.
Ist es ein aktuelles Problem, dass den Unternehmern am Niederrhein der Nachwuchs fehlt? Also jetzt nicht im Sinne von Mitarbeitern, sondern quasi auch die Nachfolgegeneration?
Ja, also es ist ja nicht nur am Niederrhein, es ist ja generell, es ist ein, ist es ein Problem. Das ist wieder so diese Problemkultur letztendlich, ja, wo ich sage, ja, kann ein Problem sein, muss aber keins sein. Es ist auf jeden Fall ein ernstzunehmendes Thema, sagen wir mal so, an dem gearbeitet werden muss. Aber da bin ich dann ja wieder bei dem Marketingproblem, um zu sagen, naja, vielleicht kriegen wir mehr externe Nachfolger, wenn wir die Unternehmen am Niederrhein bekannter machen. Mhm. Ja, es ist, ich finde es immer schwierig, weil ich kenne eben auch sehr, sehr viele junge Nachfolger, wo es eben geglückt ist.
Ja.
Also auch die Perspektive gibt es. Es gibt einige, die haben es eben nicht. Man muss sich dann eben auch anschauen, haben Branchenbestand? Das wissen wir alle nicht. Ne? Wenn man fragt, gerade in der Steuerberatung, das ist eine hochdisruptive Branche eigentlich, ne? Wo jeder sagt, in 10 Jahren seid ihr weg vom Fenster. Also da muss man dann eben schauen, wie sich auch Geschäftsmodelle entwickeln.
Ja. Ja. Was würdest du denn einem Geschäftsführer von einem, ich sag mal, einem Handwerksbetrieb so mit an die Hand geben, der sich die Frage stellt, kann mein Sohn, meine Tochter das Unternehmen irgendwann in 5 bis 10 Jahren übernehmen? Wie gehe ich daran? Worauf muss ich achten? Wie starte ich diesen Prozess? Und welche Fehler? Also jetzt sind wir wieder so ein bisschen in dieser Problemrichtung. Aber was wäre ein Erfolgsrezept zu sagen? Ich gehe da offen ran. Ohne jetzt, ich sag mal, das irgendwie angstbehaftet zu machen, ohne da groß Druck aufzubauen, ohne, weiß ich nicht.
Was sicherlich ein ganz großes Thema ist, und das finde ich, hat unser Vater sehr, sehr bewundernswert oder letztendlich nachher auch unsere Mutter gelöst, ist das Thema Loslassen. Ne? Zu sagen, ich bin für mich sehr sicher, dass ich das anders machen würde, aber ich gebe allen eine faire Chance, auch Sachen anders zu machen und auch zu akzeptieren. Das gilt aber immer für beide Seiten. Sowohl wenn wir mit jungen Nachfolgern sprechen, sagen die ganz oft, na, und wie die Senioren das gemacht haben, das geht ja alles nicht. Mhm. Wo ich sage, naja, da gehört auch ein bisschen Demut zu. Wenn jemand das 30, 40 Jahre erfolgreich gemacht hat, dann hat er mit Sicherheit nicht alles falsch gemacht, sondern sehr, sehr vieles auch richtig. Das heißt, der gegenseitige Respekt zu sagen, naja, schau, ich hab davor Hochachtung, was du die 40 Jahre gemacht hast, und eben aber auch umgekehrt der jüngeren Generation zu sagen, naja, ich vertraue dir und probiere mal Sachen aus, weil auch da neigt man ja zur Verdrängung. Auch selber in den 40 Jahren hat man mit Sicherheit mal Fehler gemacht. Und das muss man eben auch anderen zugestehen, das zu machen. Das heißt, erstmal die Offenheit zu haben, auch da wieder zu fragen, naja, was erwartest du von mir denn, ne? jetzt als Senior, als Seniorin, da zu gucken, wie ich dem Prozess begegnen kann. Mhm. Und je besser nachher das familiäre Verhältnis ist, desto einfacher wird es nachher auch. Und auch da sicherlich in ein paar Sachen, und das rate ich auch immer, wirklich professionelle Begleitung und Coaches, da gibt es eine ganze Reihe, die das machen, oder auch Mediation dazu zu holen, weil es ist zum Beispiel, ich sage auch selber, immer wenn ich in einen Konflikt mit meinen Geschwistern, mit meiner Familie geraten würde, ich würde mir immer einen externen Mediator dazu holen. Mhm. Auch wenn ich das theoretisch und auch praktisch bei Kunden wunderbar weiß, sobald ich selber emotionsbehaftet bin, und das sagen auch ganz erfahrene Mediatoren, dann bin ich raus aus der Nummer. Ne? Weil dann verhalte ich mich im schlimmsten Fall genauso wie ein Kleinkind,
ja,
ne? wo man als Externer denkt, wie kann der denn?
Ja.
Aber da ist man eben nicht frei von. Und da wirklich auch einen externen Blick von außen mal zu haben, ne? Und das begleiten zu lassen, wäre da immer meine Empfehlung.
Mhm. Ja. Was wäre so der typische Plan B? Also ne, der Sohn, die Tochter sagt, du, Sanitärinstallation, gut und schön, aber ich würde dann doch lieber Programmierer werden.
Genau.
Wie geht man dann daran? Also ich meine, was ist auch der richtige Zeitpunkt zu sagen, so jetzt muss ich mich mal um das Thema Nachfolge kümmern. Also weil ich kenne halt auch Unternehmen, da haben die Seniorengeneration noch mit Mitte 80 im Büro gesessen und konnte auch einfach nicht loslassen. Und es war aber auch relativ offensichtlich, dass der Nachfolger zwar sagte, ja, würde ich ganz gerne machen, aber auch irgendwie nicht so richtig in der Lage war, das Ganze zu tun.
Also bestenfalls ist es so, wenn der Senior noch so lange da sein möchte, aber andererseits auch schon losgelassen hat, ist es wunderbar. Ne? Weil dann kann man das Wissen einerseits noch nutzen, ne? Aber sich dann zum Beispiel aus vielen operativen Fragen raushält, eben als Berater da ist, dann kann das eine wunderbare Kombination sein. Der richtige Zeitpunkt ist immer ist immer schwierig zu sagen. Man sollte tatsächlich erstmal für sich überlegen, und das kann man manchmal, nicht immer, im Vorfeld: Möchte ich überhaupt das an meine Kinder übergeben? Möchte ich, bösartig gesprochen, den Kindern das antun? Auch diese Denkweise, diese Denkweise gibt es ja auch. Ist mein Geschäftsmodell so nachhaltig, dass das in 20 Jahren auch noch Spaß macht? Muss man ja ehrlicherweise auch sagen. Es gibt Geschäftsmodelle, die vielleicht über viele Jahrzehnte wunderbar funktioniert haben, die aber aussterben werden. Das ist die Frage, die ich mir da stellen würde. Und dann sicherlich auch in den eigenen reinzuschauen. Wenn ich sage, okay, die Kinder können es nicht, wollen es nicht, oder eine alleine ist zu wenig. Ich habe ein Kind und ich brauche zwei Geschäftsführer für den technischen Bereich, für den Führungsbereich. Da einfach dann zu schauen und zu überlegen, kann es denn einer aus den eigenen Reihen machen? Dann sicherlich auch im letzten Schritt zu überlegen, gibt es eben auch externe Geschäftsführer? Und schaue ich, dass ich meine Kinder in der Gesellschafterrolle unterbringe, ne, um auch nicht ganz da raus zu sein? Und mache ich das eben mit Fremdgeschäftsführern? Auch da gibt es sehr erfolgreiche Familienunternehmen, die das so betreiben, die sagen, in der Gesellschafterstruktur sind die da alle wunderbar aufgehoben, ne, aber als operative Führungskräfte ist es einfach nicht das Richtige.
Okay. Wie ist das so bei den, wenn man sich mal große Familienunternehmen anguckt, wie stark ist da so das Thema Nachfolge, spielt da eine Rolle, beziehungsweise gibt es da auch Trends zu sagen, ja, die konsolidieren sich sowieso irgendwie mit den Großen? Also ich meine, in der Branche, wo ich arbeite, viele technische Händler, die schließen sich gerade irgendwie zusammen. Da geht es halt komplett weg vom Thema Familienunternehmen. Da werden quasi Allianzen und Konzerne geschmiedet. Ich weiß nicht, wie ist da dein Blick auf die Dinge?
Gibt sicherlich ganz unterschiedliche Modelle, weil ein Familienunternehmen kann 5 Mann sein. Ein Familienunternehmen wie Miele, was, ne, viele zigtausende Mitarbeiter hat, auch vom Kern, sich sehr als Familienunternehmen fühlt und das eben auch vorlebt, ist eben auch ein Familienunternehmen. Und da gibt es sicherlich ganz, ganz unterschiedliche Wahrnehmungen. Zum Beispiel bei den eben genannten oder großen Familienunternehmen ist sehr, sehr strikt geregelt. Wenn zum Beispiel, Miele sind ja 2 Familienstämme, die Nachfolger müssen große Assessment Center auch von extern durchlaufen, ne, um sich überhaupt zu befähigen, ne, das zu machen. Und dann kommt nur ein Nachfolger da zum Zuge und viele andere sind in der Gesellschafterstellung. Sicherlich muss man sich auch anschauen, und das ist allgemein in vielen Branchen der Trend zur Konsolidierung, zu überlegen, habe ich da eben noch meinen Platz, macht das Sinn? Und das meinte ich eben damit, man muss sich gerade vermehrt auch in der Zukunft anschauen, was sind die Geschäftsmodelle der Zukunft? Und so weit können wir da noch gar nicht denken. Das große Thema künstliche Intelligenz, der Zeitpunkt, dessen, wann künstliche Intelligenz eben das Gehirn geschlagen hat in vielen Sachen, Watson hin oder her, der ist gar nicht bestimmbar. Aber wenn man sagt, es ist eigentlich auch egal, ob es 20, 50, 100 Jahre sind, aber was danach passiert, wird spannend. Und so weit können wir eben gar nicht denken. Da sind wir gar nicht fähig zu, weil sich das dann eben potenziert. Und dann, das sind sicherlich große Herausforderungen, die man hat. Ich bin aber trotzdem noch ein Freund vom täglichen Nahkampf und nicht wie so ein angeschossenes Kaninchen da zu stehen, sondern zu sagen, okay, lass uns doch schon mal die Hausaufgaben machen, die wir definitiv machen können. Eben das Offensein, darüber reden, gemeinsam überlegen, was kann man denn machen? Ich arbeite da auch immer ganz gerne mit Hypothesen und 180-Grad-Hypothesen, sprich also Annahmen. Wir sagen, okay, unser Geschäftsmodell fühlt sich sehr sicher an und das, was wir machen, ist genau richtig. Und dann eben die 180-Grad-Hypothese. Das, was wir machen, ist komplett falsch. Mhm. Also wirklich mal komplett anders zu denken und darauf dann wieder aufzubauen und zu gucken, ne, wie kann man darauf reagieren und offen sein. Also Offenheit ist, glaube ich, unabhängig von Alter. Es gibt 18-Jährige, die sind so offen wie 60-Jährige und umgekehrt. Also das ist keine Frage des Alters, sondern der Haltung, ne, zu sagen, okay, mich interessiert es. Ne? Ja.
Okay, lass uns noch mal ein bisschen über dich sprechen. Du hast ja neben den zahlreichen Rollen, die du jetzt gerade schon so beschrieben hast, ne, Steuerberater, Mediator, Führungscoach, machst du noch ein paar andere Dinge. Ich werf dir jetzt mal ein Stichwort zu, Fly and Help. Erzähl mal, was hat es damit auf sich?
Fly and Help, auch wir sind passend zum Dezember wirklich sehr, sehr weihnachtsfokussiert heute, weil tatsächlich ziemlich exakt vor einem Jahr, nämlich an Weihnachten, kam ein guter Freund, Johannes van Stepphout, von der Lebe Fernreisen zu mir an die Tür und hat mir ein Weihnachtsgeschenk übergeben. Und zwar, das ist ein Buch, was hier sogar fast diagonal vor dir steht.
Ja, von dem
Rainer Meutsch. Der Rainer Meutsch selber, also der Johannes mit der Liebe Fernreisen, hat eben Reiseunternehmen. Und der Rainer Meutsch hatte selber auch ein Unternehmen, Berge und Meer, was in der Tourismusbranche recht bekannt war. Und sein Vater ist mit 58 Jahren verstorben und wollte immer die Welt sehen, hat es dann aber nicht mehr geschafft. Mhm. Und der Rainer selber hat dann gesagt, ich möchte es besser machen, und hat mit 50 das Unternehmen verkauft. Hat dann einen Pilotenschein gemacht, hat sich eine kleine Piper geholt, eine gebrauchte aus Amerika, einen Co-Piloten, und hat dann die Welt umrundet und ist durch über 70 Länder geflogen. Teilweise auch ich nenne es mal sportliche Gebiete wie den Jemen.
Hatte schon
in sich und hat dann festgestellt, was einerseits keine Neuerung ist, wir da aber doch sehr zur Verdrängung neigen, dass wir beklagen immer das Bildungsniveau in Deutschland, und mehr geht natürlich, und ich finde es auch ein großes Thema auf der Agenda. Mhm. Aber wenn man das doch im internationalen Vergleich in Krisengebieten oder anderen Ländern, Verbot, Frauenbildung und nimmt, da gibt es viel, viel Luft nach unten, was das angeht. Und hat dann für sich gesagt, okay, dem möchte er entgegenwirken und Schulen bauen.
Ja.
Und hat bis zum heutigen Tag 137 Schulen gebaut, hat dann eben eine Stiftung gegründet, die Flair & Help Stiftung. Und das war eine Geschichte, die mich sehr, sehr berührt hat. Mhm. Und der Johannes selber kannte den Rainer eben auch. Und Schulen kosten zwischen 25.000 und 75.000 Euro im Schnitt. Und dann habe ich so gedacht, naja, 25.000 Euro mit deinem Netzwerk, das kriegst du wohl gestemmt. Mhm. Ne? Und dann war eben der Wunsch bei mir zu sagen, ich baue eine eigene Schule.
Ja.
Und dann hatte ich das Glück oder Pech, wie man das so nimmt, dass ich in 2 Tagen 25.000 Euro zusammen hatte. Das Glück, weil das natürlich ein gigantischer Betrag ist. Das Pech, weil dann so ein bisschen mein Ehrgeiz geweckt war.
Ja, da geht mehr.
Genau, da geht mehr. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht. Dann hatte ich nach 7 Wochen 65.000 Euro und bin jetzt ungefähr beim Stand von 100.000 Euro.
Ja.
Was natürlich unglaublich schön ist. Wir sind mit einer Schule in Tansania dran, eine reine Mädchenschule, weil mir eben das Thema Mädchen-Frauenbildung sehr am Herzen liegt, und was ich ganz, ganz grausam finde, der Schulweg, das ist von Ordensschwestern gemacht, der Schulweg war zu lang, oft läuft man Kilometer weit, und es kam immer zu Übergriffen und Vergewaltigungen. Mhm. Und es ist in den Ländern ja teilweise so abartig, wenn man dann als junge Frau noch vergewaltigt wird, dann ist man doppelt gestraft im Leben, weil dann darf man auch keine Bildung mehr genießen, weil man verunreinigt ist.
Ja.
Und das sind so Sachen, die mit klarem Menschenverstand gar nicht vorstellbar sind, ne, das zu machen. Und deswegen war eben der Wunsch zu sagen, okay, wir fokussieren uns im ersten Schritt da erstmal auf eine Mädchenschule. Und auch da ist es so, ich habe ganz, ganz viele junge Spender gefunden. Ne? Man sagt ja immer, naja, das sind nur die Älteren. Ne? Aber es sind ganz, ganz viele jüngere Leute dazu bereit zu sagen, nee, ich trage meinen Teil dazu bei. Und das ist auch egal, ob es 20 Euro, 50 oder 3.000 Euro sind. Ne? Das ist jeder wie er kann. Und jeder ist ein ganz wertvolles Zahnrad. Und das ist eben ein großer Bereich, der mich derzeit umtreibt.
Haken wir da mal ein. Wenn man dein Projekt da jetzt unterstützen möchte, wie kann man das machen?
Man kann mich am besten anschreiben.
Ja. Ne?
Können vielleicht die Kontaktdaten, ne, in die
packen wir mit rein,
mit in die Shownotes packen. Das ist das eine. Es gibt ein Spendenkonto, das offizielle der Flair & Help. Die haben auch eine sehr, sehr gute Internetseite. Und wenn man den Betreff Nikolai Müller & Friends eingibt, dann unterstützt man, oder dann in den
Spendenträger. Kommt quasi in den Topf.
Genau, dann kommt es in den Topf. Was mir immer wichtig ist zu sagen, die Schule wird nicht so heißen. Das habe ich immer wieder gesagt, sondern das hat den ganz pragmatischen Grund, dass man es leicht zuordnen kann.
Weil
es gibt Leute, die Schule so nennen, wie sie heißen, und ich finde das vollkommen in Ordnung, und das dürfen die auch gerne so machen. Ich habe nur für mich gesagt, weil es eben ganz, ganz viele sind, die dazu beitragen, möchte ich das nicht. Wie es dann abschließend heißen wird, muss man noch schauen.
Okay. Stand von dem Projekt ist gerade, du hattest es gerade gesagt, irgendwie über 100.000 Euro.
Genau.
Gebaut noch nicht, sondern?
Nein, also es ist tatsächlich so, wir haben uns relativ spät für das Projekt entschieden. Weil ganz ehrlich, am Anfang war ich ja nicht so vermessen zu sagen, ach komm, 100.000, das ist locker.
Ne?
Sondern ich wollte wirklich erstmal gucken, wie weit ich springe. Das Projekt selber kostet 70.000 Euro, also das ist auch schon ein größeres Projekt. Und dann haben wir uns entschieden, zu sagen, okay, wir machen eben noch eine zweite Schule. Aber die Schule jetzt in Tansania, die wird, denke ich, im Februar, März starten. Okay. Ne? Der Bau damit.
Alles klar. Dann gibt es noch ein zweites Thema, für das du dich engagierst. Du bist Wertvoll-Stiftung, hattest du mir mal zugeflüstert. Was hat es damit auf sich?
Die Stiftung in der Form existiert noch nicht, aber man überlegt sich ja, wenn man das Glück hatte, sicherlich auch durch harte Arbeit im Leben schon relativ viel gemacht zu haben, wie geht es eigentlich weiter? Und dieses ganze Thema Werte ist für mich, was sich durchs Leben durchzieht, eben ein ganz, ganz wichtiges. Und die Du bist wertvoll Stiftung, die eben noch nicht in letzter Konsequenz existiert, wird sich eben mit der Werteerziehung von Kindern und Jugendlichen beschäftigen und zu sagen, naja, wie kann man letztendlich Werte vermitteln? Weil ich glaube, auf der einen Seite ist es sicherlich so, dass die Welt, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, immer schnelllebiger wird. Ne? Mhm. WhatsApp und dieses und jenes. Sich zunehmend die Leute aber wieder nach Grundwerten und Entschleunigung letztendlich sehen. Ich hatte einen jungen Mann hier sitzen, der mir ganz stolz erzählte, dass er mit seinem Laptop in der Schule sitzt und dieses und jenes. Und ich habe ihm gesagt, wenn du ganz cool sein willst, schreibst du mal einen handgeschriebenen Brief. Ne? Mhm. Weil dann fällt man wieder auf. Also das ist nur so die Gegenbewegung und Entschleunigungstouren und ins Outback ohne alles, was ich total klasse finde. Ne? Sich wirklich mal wieder lernen zu entspannen, also auch solche Themen zu vermitteln oder zu sagen, naja, was ist überhaupt Vertrauen, was ist Nachhaltigkeit? Das ist eben ein Thema, womit sich die Du bist wertvoll Stiftung neben Kunstförderung, ne, wenn man sich hier umguckt, weil das ist eben auch ein großes Thema für uns, beschäftigen wird.
Und dann unterstützt du noch, das hattest du mir auch gesagt, das Kinderhospiz Regenbogenland.
Genau. Ich habe von meinem Werdegang, ich habe Zivildienst gemacht in der Allgemein- und Gefäßchirurgie und Unfallchirurgie, hatte da eben auch mit Todesfällen zu tun und ich habe ohnehin wahnsinnigen Respekt, was das ganze Thema Pflegeberufe angeht und Ärzte und alles, was dazu gehört, Altenheime. Und das habe ich relativ gut geschafft, nicht um mich selber loben zu wollen, sondern mehr so von der mentalen Perspektive. Ja. Wo ich aber immer einen unglaublichen Respekt oder nach wie vor habe, sind wirklich kranke Kinder. Ja, da habe ich immer gesagt, also ich hätte mir nie vorstellen können, auf einer Kinderkrebsstation zu arbeiten. Ja. Ich habe unglaublichen Respekt vor den Leuten, die da mit so einem positiven Mut rangehen. Und ich bin jemand, der sich ganz gern den Ängsten stellt. Und ich habe sehr viel Positives über das Regenbogenland in Düsseldorf gehört, eben das Kinderhospiz. Und nachdem ich so zwei, drei Kontaktpunkte dazu hatte und einer ist sogar in deinem Buch direkt vor, der liebe Thorsten Will, der aus Geldern kommt, der da auch Vorträge gehalten hat, der hat mich dann dahin vernetzt und dann habe ich mich getroffen mit der Geschäftsführerin, der Melanie van Dijk, und es ist ein einerseits sehr, sehr trauriger Ort natürlich, aber auf der anderen Seite ein wunderbarer, bunter Ort, der den Kindern trotz schwerer Krankheit da ein bestmögliches Leben ermöglicht. Mhm. Und das sind die einzigen neben uns, die ich kenne, die so ganz bunte Tassen haben.
Ja.
Und eine interessante Parallele. Und dann habe ich gesagt, okay, ich finde das so förderungswürdig, gar nicht, was nur die monetäre Perspektive angeht, sondern eben durch das Netzwerk. Ich habe Freunde, die da Pflanzen hingeliefert haben, die da Kerzen hingeliefert haben, die mit Know-how zur Verfügung stehen, um eben das Netzwerk zu nutzen, um eben das Kinderhospiz zu unterstützen, um da eben auch zu zeigen, naja, es ist sicherlich so, dass auch bei älteren Menschen der Tod nie was Schönes ist. Aber wenn man sich das einfach vorstellt, junge Eltern und ein 3 Monate alter Säugling, der sterbenskrank ist und nicht überleben wird, ne? was das selber mit einem macht. Und das ist eben ein Thema, was ich sehr gut und wichtig und förderungsfähig finde. Und deswegen bin ich, was das angeht, da sehr aktiv und freue mich da auch. Und auch da wieder, ich setze mich da wirklich viel dafür ein, dass ich ein großer Fan davon bin, dass jüngere Leute da sehr, sehr viel tun. Mhm. Ich habe gerade, ich spiele ja noch als Musiker in einer Band und gerade auch morgen ist die Weihnachtsfeier vom Regenbogenland und vier Musikerkollegen aus dem Bläsersatz machen da tatsächlich dann ehrenamtlich Musik und geben den Kindern und Familien ein paar schöne Momente.
Superschön. Auch wie man das Regenbogenland unterstützen kann, das packen wir auch quasi mit in die Shownotes, also
sehr,
quasi
sehr gerne.
Die Sendungsbeschreibung und dann kommen wir eigentlich auch schon zum letzten Thema. Du hast es quasi schon fast vorweggenommen, du bist auch noch Musiker.
Genau.
Okay, ja. Erklär mal, was für eine Band, was für eine Musik und welches Instrument?
Die Band High Fidelity,
ja.
Einerseits schon über 10 Jahre am Niederrhein und auch viel nicht unbekannt.
Ja.
Aber wie das immer so ist, der Niederrhein ist groß und viele kennen uns auch noch nicht.
Ja.
Und,
also ich komme ja aus dem Nordkreis, also
genau.
Ich habe euch noch nicht gesehen.
Genau, das muss sich ändern. Wir haben dieses Jahr in Kleve im Forstgarten gespielt, haben jetzt das 11. Mal hintereinander die Night of Ballads in Geldern gespielt. Das
ja.
ist ein Orchester mit 32 Leuten. Dann kommt immer so die Frage, ist es eine Big Band? Nein, es ist keine Big Band.
Ja.
Die Night of Ballads hat noch am ehesten Big Band Charakter. Sondern es ist eine Band, ohne den musikalischen Anspruch des anderen Formats zu haben. Das geht so in Richtung Night of the Proms. Es ist aber natürlich nicht die Qualität, es ist semi-professionell.
Ja.
Wir spielen Hallen, ich glaube, das größte war mal 2000 Leute. Also
okay, ja, das ist schon ordentlich.
Genau, es ist schon ein sehr, sehr schönes Format. Wir werden nächstes Jahr im Krugerpark spielen mit dem Gitarristen von Herbert Knebel. Zusammen machen wir auch ein neues Format, macht großen Spaß. Ich selber spiele da E-Gitarre und wenn es manchmal sich anbietet, noch ein bisschen Keyboard, Klavier ja. als Aushilfe. Und ja, es ist eine ganz, ganz schöne, befreiende Sache und ein Gewächs, was zum Beispiel der eine oder andere kennt ihn, der Johannes Oerding, der gerade in Hamburg die Arena ausverkauft hat, ist auch lange Zeit aktives Mitglied im High Fidelity gewesen.
Ah, okay.
Genau.
Ja. Also einer von den 32.
Genau.
Oder halt die 33.
Genau. Aber
ihr habt wahrscheinlich sogar noch ein bisschen,
genau.
bisschen mehr Fluktuation. Ja, ich glaube, wir sind am Ende. Mhm. Also ich glaube, wir könnten wahrscheinlich noch 3 Stunden weiter reden. Aber ich glaube, dann machen wir dafür mal ein neues Thema und vielleicht auch einfach eine neue Sendung auf.
Genau, sehr gerne.
Das war sehr erkenntnisreich, das war sehr spannend. Das war auch mal wieder eine komplett andere Sendung mit einem ja wieder ganz anderen Thema. Genauso vielfältig wie der Niederrhein ist mit seinen Menschen, genauso vielfältig soll ja quasi auch hier die Sendung sein. Und deswegen gibt es halt auch nicht den roten Faden an Themen, sondern ein buntes Potpourri. Und es soll genauso bunt sein wie dein Büro. Und
genau.
da schließt sich quasi der Kreis. Nikola, ich sage vielen, vielen Dank. Das war super toll.
Ja, vielen lieben Dank auch für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Sehr, sehr gerne. Die nächste Sendung wird es dann wahrscheinlich im Januar geben. Da gibt es noch kein gesetztes Thema. Ein paar Kandidaten sind da. Das wird ein großes Geheimnis. Genau. Und ich werde es dann beim nächsten Mal auch frühzeitiger ankündigen. Und dann dürft ihr, liebe Hörer, auch ein bisschen was an Fragen reinwerfen. Das würde ich nämlich auch gerne noch in diesem Format ergänzen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns 2018. Bis dahin.
Da schließe ich mich gerne an. Alles Gute.
Tschüss.
Tschüss.